In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Amen.
Pax vobis.
Lesung aus der Apostelgeschichte. Als die Athener von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen. Andere aber sagten: Darüber wollen wir dich ein anderes Mal hören. So ging Paulus aus ihrer Mitte weg. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen auch Dionysius, der Areopagit, außerdem eine Frau namens Damaris und noch andere mit ihnen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott.
Cari fratelli e sorelle,
liebe Brüder und Schwestern, heute möchte ich in der Reihe über die Katechese der frühen Kirchengeschichte über eine geheimnisvolle Person sprechen, eine Person aus dem 6. Jahrhundert, deren Name unbekannt ist. Er wird bezeichnet mit Pseudo-Dionysius Areopagita. In der Heiligen Schrift wird von ihm gesprochen, in der Apostelgeschichte vom heiligen Lukas im 17. Kapitel, das wir gerade gehört haben, da, wo gesagt wurde, dass Paulus in Athen gepredigt hat im Areopag und dass eine Person aus der großen geistlichen Persönlichkeit sich zu ihm gewendet hat. Die anderen haben ihn ausgelacht. Einige, sagt Lukas, sind zu ihm gekommen, haben geglaubt. Und da werden zwei Namen erwähnt. Einmal Dionysius, der Areopagit, und eine gewisse Frau mit Namen Damaris. Wenn der Autor von diesen Büchern fünf Jahrhunderte danach den Namen Dionysius Areopagita gewählt hat, dann wollte er sagen, dass seine Intention ist, dass er die Weisheit der Griechen im Dienst des Glaubens gesetzt hat. Er wollte einen Weisen aus dieser Region nehmen, um Christus verkündigen zu lassen. Dionysius, um zu zeigen, dass die Weisheit der Griechen sich zusammentrifft mit der Verkündigung des heiligen Paulus, dass Paulus sozusagen ein Schüler der Griechen ist und umgekehrt. Warum hat er seinen Namen verborgen und dieses Pseudonym gewählt hat? Ein Teil habe ich schon gesagt, weil er einen fundamentalen ausdrücken wollte. Es gibt verschiedene Hypothesen über diese einige sagen, dass das eine absichtliche Fälschung ist, um seinen Werken eine Autorität zu geben. Aber eine bessere Hypothese ist, weil die einige scheint mir nicht sehr glaubwürdig, eine andere Version ist, dass er einen Akt der Demut setzen wollte. Er wollte nicht seinem eigenen Namen die Ehre verleihen an seinen Namen, sondern er wollte dem Evangelium dienen. Er wollte eine kirchliche Atmosphäre schaffen und nicht auf sich hinweisen. Ihm ist es gelungen, eine Theologie zu schaffen. Er wollte eine Theologie, die sich nicht auf eine Person dieser Zeit bezieht, schaffen, sondern er wollte selber in den Hintergrund treten. Er wollte eine Theologie in den Vordergrund stellen, die eine allgemeinverständliche Sprache stricht. Es war eine Zeit der Polemik nach dem Konzil von Chalcedon. Er sagt in einem seiner Briefe: Ich möchte keine Polemiken führen. Er spricht, ich suche nur die Wahrheit und die Wahrheit wird selber strahlen und die Fehler fallen lassen. Sie wird überzeugen. Dieses Prinzip hat das griechische Denken gereinigt und hat es in Synthese gesetzt mit dem Evangelium. In seinem 7. Brief hat er darüber geschrieben und es hat einen Aspekt des Denkens im Dialog. Die Wahrheit wird selber strahlen, wird selber die Fehler fallen lassen. Auch wenn das eine übernatürliche Theologie ist, ist es eine kirchliche Theologie. Es ist wohl im 6. Jahrhundert entstanden. Warum? Der Geist, der griechische Geist, den er im Dienst des Evangeliums stellen wollte, die hat er in einem Buch von einem gewissen Porkro gefunden, wenn ich richtig verstanden habe, in Athen, ein später Platonismus, der das Denken von Platon in ein religiöses Denken weiterführt. Er möchte von der Vielgötterei der Griechen zum Monotheismus zurückführen, wenn ich richtig verstanden habe. Die kosmischen Kräfte, der Monotheismus mit dem einzigen Gott, dem Schöpfer, der Mensch kann zu Gott aufsteigen, so sagt dieser Pogrom. Er kann sich erheben zu den Gipfeln der Wahrheit, auch mit gewissen Riten, die sie damals hatten. Die Weisen reinigen sich und steigen zur Wahrheit auf. Es ist ein Denken von diesem Pogo, das jetzt nicht christlich, war nicht. Es gab verschiedene Gebräuche von einmal in einer christlichen Version das zu interpretieren oder in einer nicht christlichen. Er möchte aber zeigen, die Wahrheit von Christus. Ein Kosmos, der von Gott geschaffen worden ist, in der Harmonie von Gott, wo alle Kräfte in Harmonie stehen. Und er möchte diese Harmonie, diese Symphonie des Kosmos zeigen, von den Seraphinen, den Engeln, den Erzengeln, den Menschen, zu allen Geschöpfen, alle zusammen spiegeln die Schönheit Gottes wieder, sollen Lob Gottes sein. Es verändert dieses Vielgötterbild, das sie damals hatten. Die wesenhaften Charakterzüge seines Denkens waren das ein kosmischen Lob. Die ganze Schöpfung spricht von Gott und ist ein Lob Gottes. Und weil es so ist, weil es ein Lob Gottes ist, wird seine Theologie eine liturgische Theologie. Gott findet man, wenn man ihn lobt, wenn man betet, nicht nur, wenn man über ihn nachdenkt. Die Liturgie ist nicht irgendwas, was erfunden ist, um eine religiöse Stunde zu gestalten, sondern es ist, um mit den Chören der Engel zu singen. Es ist den kosmischen Lob auf Gott hin. Es wird groß, es wird weit, es wird unsere Vereinigung mit der Sprache der ganzen Kreaturen, Geschöpfe, um Gott zu loben. Singen für Gott mit einstimmen in den Lob der Geschöpfe. So ist das verbunden, die Liturgie mit dem Lob der Schöpfung. Seine Theologie, seine kosmische Theologie und liturgische Theologie ist auch sehr persönlich. Er hat eine große mystische Theologie geschaffen. Das Wort mystisch hat mit ihm eine neue Bedeutung gewonnen. Bis zu dieser Zeit von Dionysius war mystisch er verbindet es Mystik mit vorher war es verbunden Mystik mit Sakrament. Bei ihm, Dionysius, wird es Persönliches, es kommt, er verbindet es mit der persönlichen Beziehung zu Gott, es wird ein wichtiger Element in seinem Dialog zwischen Philosophie und christlichem Denken. Als Platon und die große Philosophie über Gott sagt, Gott ist größer, es ist wahrer. Die Bibel wurde verdächtigt, dass sie eine niedere Theorie hatte, ganz einfach. Aber Dionysius sagte, dass die größten Begriffe von Gott nicht an die Größe Gottes heranreichen. Gott steht über allen Begriffen, über allen Definitionen. In der Bibel finden wir viel mehr sein Antlitz in dieser Einfachheit. Und er hat unterstrichen, unsere Unfähigkeit von Gott in adäquater Weise zu sprechen. Eine negative Theologie, könnte man sagen. Wir können nicht zureichend sagen, wie Gott ist. Es bleibt immer hinter der Realität zurück. Wir können eher sagen, was er nicht ist, als das, was er ist. In Jesus Christus wird Gott erkennbar. Er zeigt die Harmonie der himmlischen Chöre. Scheinen erst einmal weit weg von uns zu sein, aber durch die Vermittlung durch Jesus Christus sind sie uns viel näher. Eine große Theologie, eine mysteriöse Theologie wird sehr konkret in der Interpretation der Liturgie und auch in der Sprache über Jesus Christus. Mit all dem hat Dionysius Areopagita einen großen Einfluss auf die mittelalterliche Theologie, auf die ganze mystische Theologie des Ostens und Westens. Es ist wiederentdeckt worden im 13. Jahrhundert, vor allem vom heiligen Bonaventura, von einer großen franziskanischen Theologie, der hier ein Instrument gefunden hat für die Sprache, um dieses Erbe von Franziskus auszudrücken. Mit Dionysius sagte er am Ende, die Liebe sieht mehr als die Vernunft. Da, wo das Licht der Vernunft nicht hinreicht, wo sie uns in der Finsternis des Verstandes sieht, die Liebe. Die Liebe ist Auge. Die Erfahrung sagt uns mehr als die Reflexion, die wir mit dem Verstand machen können. Er sieht in Franziskus einen demütigen und realistischen Weg in diesem täglichen Gehen mit Christus, dem Aufnehmen seines Kreuzes, in der Armheit, in der Armut, in der Demut, in der Verbindung mit der Kirche, eine Erfahrung, die viel größer ist als das Denken. Denn da berühren wir das Herz Gottes. Heute hat es eine neue Aktualität von Dionysius Areopagita. Er erscheint als ein großer Mittler im modernen Dialog zwischen Christentum und den mystischen Theologien von Asien. Denn für sie ist typisch, dass man nur in negativer Art, also sprechen kann über Gott, in dem Sinne negativ, dass wir eben das nicht ausdrücken können mit unserer Sprache, was Gott ist. Wir können, aber mit der Erfahrung können wir Gott berühren. Die Nähe, die Verwandtschaft, die Nähe von der Theorie von Dionysius, der Lehre Dionysius zum asiatischen mystischen Raum, so wie auch mit dem griechischen Denken und im Zusammenhang. Da, wo jemand in die Tiefe der Begegnung mit Christus begibt, da öffnet sich der weite Raum für den Dialog. Da, wo jemand das Licht der Wahrheit trifft, ist es ein Licht, das in dem die Polemiken verschwinden und wo man miteinander reden kann, wo man sich annähern kann. Der Beweg des Dialogs ist es ist wichtig, sich auf die Erfahrung zu schauen, in der Begegnung mit Christus den anderen sich zu nähen, im Licht der Liebe, im Licht der Wahrheit. Und nimmt den Weg der Erfahrung, der demütigen Erfahrung des Glaubens jeden Tag, und so wird das Herz groß und weit. Es kann die Vernunft erleuchten, weil sie die Schönheit Gottes sieht. Und bitten wir den Herrn, dass er uns auch heute hilft, dass wir uns im Dienst des Evangeliums stellen können, dass wir die Schönheit des Glaubens sehen können in der Begegnung mit Christus und in Christus mit Gott.
Liebe Brüder und Schwestern, im Mittelpunkt der heutigen Katechese steht ein Kirchenschriftsteller aus dem 6. Jahrhundert, den wir nur unter dem Pseudonym Dionysius Areopagita kennen. Das Pseudonym spielt an auf die Schriftstelle, die wir gehört haben, nach der Rede des heiligen Paulus auf diesem erlesenen Zirkel in Athen. Lachen die meisten, aber einige schließen sich an, wovon er zwei Namen nennt, diese Frau Damaris. Der Autor, der dieses Pseudonym gewählt hat, wollte damit sagen, dass er die Weisheit Griechenlands in die Schule des heiligen Paulus schicken wollte und so das Evangelium in der griechischen Welt neu vergegenwärtigen. Die Werke dieses Schriftstellers haben einen großen Einfluss ausgeübt, sowohl auf die Theologien im Osten wie im Westen. Es ist eine zugleich liturgische Theologie, eine Theologie der Schöpfung und eine Theologie der persönlichen, inneren, mystischen Begegnung mit Christus. In den beiden Schriften über die göttlichen Namen und über die mystische Theologie handelt dieser Autor über die Erkennbarkeit Gottes, ihre Grenzen und davon, wie wir überall unser Denken hinaus in unserem Leben und Lieben Gott ähnlich werden und zu ihm aufsteigen können. So sagt er uns, dass wir auf zweifache Weise von Gott sprechen können. Einerseits in bejahenden Aussagen, wie es die Bibel tut, die uns vielfachen Namen und Gestalten eine Transparenz der Welt und der Wirklichkeit auf Gott hinschenkt. Aber andererseits auch negativ, indem wir sagen müssen, all dieses ist nicht Gott. Gott ist immer noch größer, als was wir vorstellen, denken können. Er überschreitet alles. Und wir müssen uns selbst überschreiten in dieses ganz andere hinein, um ihm zu begegnen. So gibt es eine heilige Unwissenheit. Gerade im Wissen, dass wir nicht wissend sind, nicht erkennen können, überschreiten wir uns. Und in dem Erkennen der Liebe Platz macht, nähern wir uns dem lebendigen Gott. So beschreibt er einen Weg der Reinigung, des Reinwerdens, einen Weg der Erleuchtung, des Hellwerdens und einen Weg, der uns dann in der Liebe mitten im Dunkel des Verstandes in die Berührung mit dem lebendigen Gott führt. Wahre Theologie, so lässt uns verstehen, ist nichts Abstraktes. Es geht um die persönliche Begegnung des Glaubens mit dem Menschen, mit Gott, die wieder nur geschehen kann, wenn er sich selbst dabei verwandeln lässt und ein Neuer wird. Mit Freude grüße ich alle Pilger und Besucher aus allen Ländern deutscher Sprache. Gott, so verstehen wir von Pseudo-Dionysius, heißt nicht bloß ein Name oder Begriff, sondern Person, die Ursprung und Ziel allen Lebens ist. Reinigen wir unser Herz, um in diese lebendige Beziehung mit Gott eintreten zu können und dann Boten seiner Liebe zu werden. Ich freue mich über die vielen, die aus allen Teilen Deutschlands heute unter uns sind. Grüße Sie ganz herzlich, wünsche Ihnen gesegnete Zeit in Rom und Gottes Segen auf allen Ihren Wegen.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.